Wunderschönen guten Tag. Heute ist der 28. September und das ist die 104. Podcast-Folge der Düsseldorfer Wirtschaft. Heute sprechen wir über zwei Themen, über das Stechuhrenurteil und über das Düsseldorfer Berufswahlsiegel. Und wenn Sie die Kurznachrichten heute aus der Düsseldorfer Wirtschaft vermissen, dann dürfen wir Ihnen sagen, schauen Sie einfach auf unsere Webseite nach unternehmerschaft.de. Dort finden Sie alle Infos aus Düsseldorf in Kurzform. Unternehmerschaft.de. Und jetzt kommen wir direkt zum ersten Thema, nämlich zum Stechuhrenurteil. Bei uns ist Rechtsanwalt Alexander Jarre, unser Experte für Arbeitsrecht. Und wir reden heute über dieses besondere Thema. Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts sind nämlich Firmen verpflichtet, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter systematisch zu erfassen. Herr, was heißt das konkret für die Betriebe und die Arbeitnehmer? Kommt jetzt die Stechuhr zurück?
Ja, guten Tag, Herr Sochert, zunächst mal. Also das Urteil, welches Sie da ansprechen, das hat in der Tat in den vergangenen Tagen zu doch einer beträchtlichen Unruhe in den Unternehmen geführt. Allerdings muss man auch auf eines hinweisen, dass es zu diesem Urteil bisher ja noch gar keine Entscheidungsgründe gibt. Also das Bundesarbeitsgericht hat seine Entscheidung demnach noch gar nicht im Detail begründet. Bisher bekannt ist lediglich eine kurze Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts zu diesem Urteil. Also muss zunächst die Entscheidungsbegründung abgewartet werden, um das Urteil auch final und abschließend juristisch bewerten zu können. Was man aber jetzt in jedem Fall schon sagen kann, ist, dass das Bundesarbeitsgericht offenbar annimmt, dass die Unternehmen auf der Grundlage der bestehenden Arbeitsschutzgesetze verpflichtet sind, ein System einzuführen, ja, mit welchem sie die Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer erfassen können.
Herr Jarre, die entsprechenden Gesetze zum Arbeitsschutz gibt es ja schon seit langem. Bereits im Mai 2019 fällte der Europäische Gerichtshof ein entsprechendes Urteil. Warum nun dieses erneute Urteil für Deutschland?
Ja, also das ist absolut richtig. Man muss tatsächlich sehen, dass diese aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts schon eine Vorgeschichte hat. Und die Vorgeschichte, die begann tatsächlich mit dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die Sie gerade erwähnt haben, aus dem Jahr 2019. Da hat nämlich damals schon der Europäische Gerichtshof auf der Grundlage der europäischen Arbeitsschutzrichtlinien die Rechtsauffassung vertreten, dass Unternehmen verpflichtet sind, eine effektive Erfassung der geleisteten Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten zu gewährleisten. Ja, und diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs von damals, die greift jetzt das Bundesarbeitsgericht offenbar auf und interpretiert die schon bestehenden deutschen Arbeitsschutzgesetze in dem Lichte dieser Entscheidung dahingehend, dass auch diese eine Verpflichtung der Unternehmen vorsehen, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten eben zu erfassen. Ganz konkret bezieht sich das Bundesarbeitsgericht dabei auf eine Vorschrift im Arbeitsschutzgesetz. In dieser heißt es schon seit längerem, dass der Arbeitgeber eben zur Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen verpflichtet ist, die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Ja, und das Bundesarbeitsgericht geht nun eben davon aus, dass zu diesen erforderlichen Mitteln auch eine effektive Zeiterfassung gehört.
Hat Sie dann die aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts überrascht?
Also im Prinzip hat die uns gar nicht so sehr überrascht, das kann man tatsächlich so sagen, denn bereits nach der erwähnten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019 durften sich die Unternehmen schon darauf einstellen, dass sie mittelfristig eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung treffen würde. Es bestand damals nur eben ein rechtlicher Konsens dahingehend, dass dieses Urteil des EuGH noch nicht unmittelbar für die deutschen Unternehmen wirkt. Vielmehr müsse dafür zunächst der deutsche Gesetzgeber das Arbeitszeitgesetz entsprechend anpassen, was bisher aber noch nicht geschehen ist. Was allerdings ein Stück weit überraschend ist an der aktuellen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, ist, dass die Aussage zur verpflichtenden Arbeitszeiterfassung gerade in diesem Verfahren ergangen ist, denn vorrangig ging es in diesem Verfahren ja gar nicht um die Frage, ob Unternehmen auf der Grundlage der schon bestehenden Gesetze überhaupt verpflichtet sind, die Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer zu erfassen. Stattdessen ging es in dem aktuellen Verfahren vorrangig um eine betriebsverfassungsrechtliche Frage, nämlich ob Betriebsräte gegen den Willen der Arbeitgeber die Einführung eines Zeiterfassungssystems durchsetzen können. Ja, und diese rechtliche Frage hat das BAG nun verneint mit der Begründung, ja, dass sich diese Verpflichtung bereits aus dem Gesetz, nämlich dem Arbeitsschutzgesetz, ergebe.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann würden Sie sich wünschen, dass der Gesetzgeber nun für Klarheit sorgt. Was könnte das konkret bedeuten?
Ja, also das wäre in jedem Fall zu begrüßen, wenn der Gesetzgeber hier tätig werden würde und eben für eine Klarheit sorgen würde und eben das schon bestehende Arbeitszeitgesetz entsprechend der Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts und auch des Europäischen Gerichtshofs entsprechend anpasst. Bedauerlicherweise ist das noch nicht geschehen. Das hätte eigentlich schon passieren können, zeitnah nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs eben aus dem Jahr 2019. Aber es gibt jetzt aktuell tatsächlich Hinweise aus dem Bundesarbeitsministerium, dass der Gesetzgeber aktiv werden wird und kurzfristig Klarheit schaffen möchte. Aber was ganz wichtig ist dabei, ist, dass der Gesetzgeber unbedingt darauf achten muss, dass die neuen gesetzlichen Verpflichtungen für die Unternehmen ohne großen bürokratischen Aufwand und ohne große Kostenbelastung umgesetzt werden können.
Aber Herr Jarre, dieses Gesetz gibt es ja noch nicht. Was sollen die Betriebe nun konkret machen?
Ja, Herr Socher, zunächst mal muss man ja feststellen, dass es ganz, ganz viele Unternehmen gibt, die schon eine professionelle elektronische Zeiterfassung in ihren Betrieben eingeführt haben, mit welcher Beginn und Ende der Arbeitszeit und auch jede Arbeitsunterbrechung erfasst wird. Also diese Unternehmen, die schon eine solche Zeiterfassung implementiert haben, bei sich im Betrieb, für die besteht im Prinzip gar kein Handlungsbedarf. Die können weiterhin ihr System nutzen, so wie in der Vergangenheit auch. Aber es gibt eben auch einige Unternehmen, die bisher noch keine effektive Zeiterfassung in ihren Betrieben sichergestellt haben, und die sollten sich in jedem Fall Gedanken darüber machen, wie sie dies künftig gewährleisten können. Insbesondere Unternehmen, die sogenannte Vertrauensarbeitszeitmodelle ohne jegliche Arbeitszeiterfassung praktizieren, ja, die sollten Maßnahmen jetzt tatsächlich ergreifen, dahingehend, wie sie die Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer erfassen. Hier wäre es im Übrigen auch denkbar, die Beschäftigten selbst mit in die Pflicht zu nehmen. Denn das Bundesarbeitsgericht hat ebenso wenig wie der Europäische Gerichtshof ja vorgegeben, wie und durch wen die Zeiterfassung zu erfolgen hat. Es wäre dementsprechend auch denkbar, dass die Beschäftigten selbst ihre Arbeitszeit zum Beispiel erfassen. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen, zum Beispiel mittels einer App oder Einträgen in einer Excel-Tabelle. Oder auch handschriftlich in einer Tabelle könnten die Arbeitszeiten festgehalten werden. Es wäre also durchaus möglich, die den Arbeitgeber eigentlich treffende Pflicht zur Arbeitszeiterfassung an die Beschäftigten zu delegieren. In diesem Fall darf man es sich aber als Arbeitgeber auch nicht zu einfach machen, denn man darf nicht annehmen, dass man mit der Delegation der Arbeitszeiterfassung an die Beschäftigten sich einfach ganz elegant der gesetzlichen Pflicht entledigen könnte. Das ist nicht der Fall. Es bleibt nämlich zunächst dabei, dass die Arbeitgeber diejenigen sind, die verpflichtet werden durch das Gesetz, und deswegen müssen sie die Arbeitszeiterfassung durch ihre Arbeitnehmer, wenn ihnen das eben übertragen wird, auch zumindest stichprobenartig überprüfen. Und die Delegation der Arbeitszeiterfassung an die Beschäftigten und diese, ja, Überprüfungsmaßnahmen, die zumindest stichprobenartig erfolgen sollten, die sollten die Arbeitgeber dann auch in ihrem eigenen Interesse dokumentieren.
Lieber Herr Jarre, das hört sich ziemlich komplex an, für die Betriebe, aber auch für die Mitarbeitenden. Viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer arbeiten ja mittlerweile sehr flexibel. Stichworte sind hier das mobile Arbeiten, Homeoffice und die sehr unterschiedlichen Beschäftigungsmodelle. Ich kann mir vorstellen, dass das Dokumentieren der gesamten Arbeitszeit sehr belastend sein kann.
Ja, das ist absolut richtig, Herr Sochert. Und das ist ja auch zum Teil das Kuriose an dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Zunächst mal ist es ja grundsätzlich nachvollziehbar, dass die Arbeitnehmer vor einer überbordenden Inanspruchnahme ihrer Arbeitsleistung durch den Arbeitgeber geschützt werden sollen. Das kann ja gar nicht von der Hand gewiesen werden. Der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer schließlich ist ja ein hohes Gut und das liegt auch im Interesse der Arbeitgeber. Aber auf der anderen Seite muss man auch berücksichtigen, dass sich bei zahlreichen Arbeitnehmern ein immer stärker ausgeprägter Wunsch nach einer flexiblen Gestaltung ihrer Arbeitszeit herausstellt. Also gerade Arbeitnehmer, die Sie ja auch gerade erwähnt haben, die also nicht an einem festen Arbeitsplatz in dem Betrieb des Arbeitgebers tätig werden müssen. Das heißt, die mobil arbeiten im Homeoffice oder im Außendienst, die möchten die Lage ihrer Arbeit nach Möglichkeit frei einteilen können. Also zum Beispiel besteht vielfach der Wunsch, früh morgens ein paar Stunden zu arbeiten, dann die Arbeit niederzulegen, sich anderen Dingen zu widmen und dann erst abends, ja, in den späten Abendstunden die Arbeit wieder aufzunehmen oder auch mal spontan die Arbeit von einem Freitag auf den Samstag zu verschieben oder die Arbeit eigenständig für private Aktivitäten, also zum Beispiel Arztbesuche, Einkäufe, die Kinder zu irgendwelchen Terminen fahren, mit dem Hund Gassi gehen, eigenverantwortlich unterbrechen zu können. Vielfach haben im Übrigen auch die Arbeitgeber gar kein Problem mit einer solchen eigenverantwortlichen Bestimmung der Arbeitszeit durch die Arbeitnehmer, wenn es die konkrete Tätigkeit natürlich erlaubt und die Arbeitsergebnisse nicht darunter leiden. Und die eher bürokratischen Vorgaben der Gerichte und auch des Gesetzgebers, die konterkarieren dann diese beiderseits von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gewünschte Flexibilität. Und deswegen ist es auch so bedeutsam, dass der Gesetzgeber bei seinem Vorhaben, das Arbeitszeitgesetz anzupassen, diese modernen und flexiblen Entwicklungen zur Arbeitszeitgestaltung im Auge behält und deren Entwicklung nicht unnötig hemmt.
Ja, lieber Herr, das bleibt spannend, glaube ich. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Alexander Jahre, Rechtsanwalt Alexander Jahre, unser Experte für Arbeitsrecht hier in Düsseldorf.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Sochert. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und eine schöne Woche. Tschüss.
Ja, vielen Dank dafür. Und jetzt gebe ich direkt weiter an Lisa Marie, die auch ein spannendes Gespräch und eine interessante Gesprächspartnerin mit dabei hat. Lisa, it is your turn.
Ja, dann mache ich doch jetzt direkt mal weiter mit einem nächsten Expertengespräch mit Eske Yildiz, die wir hier heute auch im Podcast begrüßen dürfen. Ich habe mich mit ihr getroffen und wir reden über das Thema Siegelschule. Denn ein Ziel der neuen Landesregierung ist es, NRW zum Bildungsland Nummer 1 zu machen. Und dazu zählen halt nicht nur die Faktoren wie Unterrichtsgestaltung, Digitalisierung in Schulen oder auch neue Lernkonzepte, sondern halt auch das Thema Berufsorientierung, um junge Menschen optimal auf den Start ins Berufsleben vorzubereiten. Und einige Schulen sind, auch ohne der Zielsetzung der Landesregierung, schon auf einem wirklich guten Weg, Berufs- und Studienorientierung erfolgreich durchzuführen. Und sie führen das sogar so gut durch, dass sie mit dem Berufswahlsiegel ausgezeichnet wurden, was wiederum bedeutet, Berufs- und Studienorientierung sind ein fester Bestandteil der Schulkonzepte bzw. des Schulkonzeptes der jeweiligen Schule. Ja, und gerade schon kurz genannt, Eske Yildiz ist heute hier mein Gast bzw. unser Gast und hat erst kürzlich wieder Siegelschulen hier in Düsseldorf prämiert. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, das Intro hat jetzt gerade schon so ein bisschen verraten, worum es geht, aber ich glaube, wir müssen da noch mal ein bisschen nachhaken. Also fangen wir doch mal ganz vorne an. Was ist eigentlich das Berufswahlsiegel und seit wann gibt es das Siegel?
Ja, das Berufswahlsiegel ist eines der größten deutschen Schulprojekte, auch auf Bundesebene. Mit dem Siegel werden Schulen, übrigens aller Schulformen, für die Umsetzung einer exzellenten Berufs- und Studienorientierung ausgezeichnet. Dabei soll es um Kontinuität und Nachhaltigkeit an den Schulen zur Berufswahlvorbereitung gehen. Und das Siegel gibt es seit 1999 und bei uns in Düsseldorf und Umgebung seit 2002.
Also schon ein Weilchen, das heißt schon einige Schulen konnten die Möglichkeit bekommen, das Siegel zu erhalten. Das läuft ja soweit dann auch ganz gut, wenn es das Siegel immer noch gibt. Ja, und das zeigt natürlich auch, dass Berufs- und Studienorientierung halt eben kein temporäres Thema ist oder sind, sondern immer wichtiger und präsenter wird. Auch aufgrund natürlich des wachsenden Fachkräfteengpasses, über den wir an dieser Stelle auch schon sehr oft leider berichten mussten. Ich habe es gerade angesprochen, kein temporäres Thema, das Siegel. Aber wie nachhaltig ist denn das Siegel für eine Schule?
Voraussetzung für eine erfolgreiche Studien- und Berufsorientierung an den Schulen ist ja erstmal ein verbindlich in der Schule verankertes Gesamtkonzept. Dieses Konzept ist im Idealfall transparent dokumentiert, wird kontinuierlich durchdacht und auch weiterentwickelt. Und genau das geschieht an den Schulen, die sich bereits für das Berufswahlsiegel beworben haben. Denn nach der ersten Zertifizierung folgt nach 3 Jahren die sogenannte Rezertifizierung. Die Schulen müssen dann anhand ihrer alten Bewerbungen und den Rückmeldungen der Jury ihr gesamtes Berufsorientierungskonzept darstellen, überdenken und weiterführen.
Das klingt nach viel Arbeit für alle Beteiligten. Können Sie uns einen Einblick in den konkreten Ablauf geben?
Gerne. In den unterschiedlichen Regionen, hier auch in Nordrhein-Westfalen, schreiben die Träger die Bewerbung für das Berufswahlsiegel aus. Die Schulen bewerben sich dann anhand eines Kriterienkatalogs. Dieser wird übrigens von Professor Dr. Thorsten Böhrmann von der Medical School Hamburg wissenschaftlich begleitet. In dem Kriterienkatalog geben die Schulen dann ihre Berufs- und Studienwahlaktivitäten an und haben dadurch dann auch für sich selbst einen guten Stand der Dinge. Eine Jury entscheidet dann auf der Grundlage eines Bewertungsschemas über die Teilnahme am Audit. Und schließlich werden die Schulen dann von einem Juryteam vor Ort besucht und auditiert. Hier wird sich dann um die praktische Umsetzung informiert. Und das Tolle ist nicht nur, dass die Lehrkräfte und die Schulleitungen bei dem Audit involviert sind, sondern auch die Kooperationspartner der Schulen, also die Unternehmen aus der Region, Eltern und selbstverständlich die Schülerinnen und Schüler, für die das alles ja auch gemacht wird. Nach einer überzeugenden Darstellung entscheidet die Jury dann über die Vergabe des Siegels und zertifiziert die Schule bei einer schönen Feierlichkeit.
Ja, gut, es soll ja auch belohnt werden. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zurück, aber ich würde gerne nochmal bei der Jury hängen bleiben, denn Jury ist ja immer ein großes Wort. Viele Experten kommen ja meistens auch so zusammen. Wer bildet denn jetzt hierbei die Jury und vor allem, wer entscheidet über die Vergabe?
Ja, die Jury sind lokale Fachleute, die eine ehrenamtliche Jury, Siegeljury bilden. Diese bestehen unter anderem aus der Agentur für Arbeit, aus den Unternehmen, wie ich gerade schon sagte, aus Einrichtungen und Institutionen der Region, aus Ministerien, Hochschulen sind vertreten, Kammern, Verbände, zum Teil auch Lehrkräfte, Eltern und Stiftungen. Rund 1500 ehrenamtliche Jurymitglieder begleiten mittlerweile bundesweit unser Siegel-Qualität-Management-Prozess, wenn ich so nennen kann. Und ohne diese engagierte Jury könnten wir das Berufswahlsiegel nicht so umsetzen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle.
Jetzt haben wir ja gerade schon mal darüber gesprochen, wie lange es das Siegel schon gibt, also einige Zeit ja schon, seit 2002, ja auch dann hier in Düsseldorf, wenn ich das richtig behalten habe. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, auch aufgrund des Wandels von der aktuellen Zeit, dass sich auch so ein Projekt immer mal wieder ändert. Was gibt es jetzt so aktuell Neues aus dem Projekt?
Ja, einiges, denn Anfang 2021 hat sich aus einem Online-Netzwerktreffen der Siegelregion Nordrhein-Westfalen eine neue Lenkungsgruppe formiert, der ich auch angehöre. Es gibt unterschiedliche Arbeitsgruppen für die zahlreichen Themen im Siegelverfahren und unter anderem wurde dabei der Kriterienkatalog umfangreich überarbeitet und inhaltlich weiterentwickelt mit dem Ziel, die Qualitätsentwicklung an den Schulen noch weiter zu fördern. Außerdem würde ich gerne an dieser Stelle auch die Siegelakademie erwähnen. Die Akademie bietet den unterschiedlichen Zielgruppen, die im Siegelprozess aktiv sind, also den Schulen, der Jury und den Trägern in den Regionen vielfältige praxisbezogene Fortbildungen an. Außerdem soll es auch die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch fördern, also die Siegelakademie. Und ganz spannend finde ich persönlich auch die Vorträge für zentrale Zukunftsthemen, die dort angeboten werden. Das Ganze findet man auf der Homepage netzwerk-berufswahlsiegel.de.
So, und wenn man das alles geschafft hat und Teil des Ganzen ist, dann haben wir auch gehört, wird gebührend gefeiert. Ist das richtig? Wie sieht das aus?
Ja, das ist richtig. Das ist immer eine ganz positive, wertschätzende Erfahrung, insbesondere für die Schulen, aber auch alle anderen Personen, die an dem Siegelprozess mitgewirkt haben. An diesem Tag lassen wir es uns einfach mal gut gehen. Die Schulen bekommen die Siegelplakette überreicht. Die Feierlichkeiten finden immer vor den Sommerferien statt und die Schulen haben damit auch die Möglichkeit, ihre tolle Arbeit einfach öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Die Jury ist vor Ort und auch die Eltern, die Kooperationspartner, alle werden dazu eingeladen, um sich am Ende, also vor allen Dingen die Schulen, gemeinsam auch einfach mal auf die Schulter zu klopfen für ihre tolle Arbeit.
Vielen Dank für das Gespräch an dieser Stelle nochmal, Eske Yildiz. Und wenn Sie als Eltern jetzt zugehört haben und die Schule Ihrer Kinder Berufs- und Studienorientierung auch nicht zum Nebenfach macht, dann teilen Sie doch gerne den Link zur Homepage www.netzwerk-berufswahlsiegel.de, hat Frau Yildiz gerade auch schon mal genannt. Da gibt es alle Informationen noch einmal im Überblick. Und was ich auch total interessant fand zu lesen, da gibt es nämlich noch viele, viele weitere Zahlen und Fakten zum Berufswahlsiegel, war es, wie groß dieses Projekt einfach ist und wie viele Schulen da schon genau den richtigen Weg auch eingeschlagen haben. Ja, also schön, dass Eske Yildiz hier mit uns jetzt die Folge abgerundet hat. Und bevor wir jetzt so richtig ins Ende gehen, lassen wir doch noch mal kurz ein paar Stimmen sprechen, die an der letzten Prämierung des Berufswahlsiegels auch teilgenommen haben, um noch mal so ein bisschen authentisch auch in die Vergabe reinblicken zu können.
Schule existiert ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren und wir sind jetzt zum fünften Mal rezertifiziert. Und das Geheimnis ist die gute Zusammenarbeit aller Menschen an unserer Schule. Und dafür haben wir ja 3 Stufenberufskoordinatorinnen und die können jetzt immer noch ein kleines bisschen dazu beitragen.
Es ist auch einzigartig, dass eine vielfältige Jury, also ganz viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Sichtweisen, Fachbereichen sich auf den Weg machen und die Schulen dabei ja einfach auf den Zahn fühlen, Fragen stellen, jeder auf seine Art, jeder aus seinem Blickwinkel. Und dabei entstehen Konstellationen, die wir so als Fachidioten vielleicht gar nicht so hinbekämen, weil wir ja eben halt schon irgendwie vorgeprägt sind und auf unsere Dinge gucken und uns das Besondere manchmal gar nicht auffällt. Ganz besonders wichtig in dieser Runde ist auch, dass sich darüber Netzwerke generieren. Also die Menschen, die in die Schulen gehen und sich das angucken, die ja, arbeiten in der Regel ab dann, wenn sie sich mal treffen, natürlich mit einem viel besseren Verständnis für berufliche Orientierung. Und das bringt uns alle ein Stück weiter. Das bringt die Menschen, wo übrigens auch Elternvertreter ja mit dabei sind, bringt es weiter. Sie verstehen mehr, was eben da passiert in den Schulen im Bereich der beruflichen Orientierung. Und es bringt uns auch weiter, weil wir damit einfach ja, eine neue Gruppe aufgeschlossen haben, mit dem wir vielleicht in Zukunft auch verlässlich weiterarbeiten können. Und wenn man mal überlegt, wie lange das Berufswahlsiegel hier in Düsseldorf schon existiert, sage ich mal, das macht es auch ganz besonders einzigartig und das ist einfach toll, dass sich das im Grunde genommen auch über Corona nicht erledigt hat und auch für die Zukunft nicht erledigen wird.
Ich habe schon sagte, mit der sehr guten Teamarbeit unter den Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern, dass da alle mitgenommen werden. Und dass wir unsere Pläne tatsächlich da sehr gezielt verfolgen und auch immer wieder mit allen Beteiligten absprechen und umsetzen.
Ja, es geht natürlich auch um eine besondere Individualisierung, dass wir ganz genau hingucken, wo sind die Stärken unserer Schülerinnen und dass wir die ganz nah begleiten.
Ja, genau. Also die enge Begleitung von uns Lehrern zu den Schülern, das ist besonders wichtig. Und diese Praxiserfahrung, das kann den Schülern keiner nehmen. Die Praxiserfahrung im Praktikum, in den Langzeitpraktika, in ganz individuellen Projekten. Das ist das, wo die Schüler wirklich lernen. Das ist was für mich oder nee, das lieber doch nicht. Und das ist auch das, wo sie sich dann später daran erinnern und was ihren Weg machen lässt.
Ich glaube, es fängt an, wenn man als Kind anfängt zu spielen, in seinem Umfeld guckt und sagt, ich will Feuerwehrmann werden oder ich wollte Liedersängerin werden. Und dann geht das immer so ein Stück weiter. Man setzt sich damit auseinander, was machen die anderen, die Nachbarn, die Eltern, die Freunde hinterher. Und Stück für Stück wird es, glaube ich, einfach bewusster. Und dann starten wir ja schon nochmal ganz bewusst, setzen wir ja nochmal den Aspekt in Jahrgang 8, manche auch schon ein bisschen eher zwischen Jahrgang 7, Jahrgang 8. Aber da startet es dann ganz bewusst. Und ich glaube, das ist auch gut, sich dann nochmal sehr mit sich zu beschäftigen, mit dem, was kann ich, was will ich, wo will ich hin, wo liegen meine beruflichen Wünsche.
Also ich finde, das hilft uns Schülern auf jeden Fall sehr viel. Mhm. Vor allem bei uns in der Schule wird viel angeboten, viele Projekte auch, viele Lehrer setzen sich dafür ein. Und das, die Schüler brauchen das auf jeden Fall, weil viele sind sich auch nicht sicher, was sie werden wollen, was sie mal machen werden. Und dank der Hilfe von den Lehrern ist es auf jeden Fall sehr einfacher jetzt.
So, und damit beenden wir die heutige Folge. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann empfehlen Sie uns liebend gerne weiter. Sie können wie immer die Links, wo auch immer Sie uns jetzt gerade hören, Ihrer Podcast-App natürlich teilen, die direkt hier zur Folge führt, überall dort, wo Sie die Möglichkeit haben, uns zu teilen. Wir freuen uns darüber, dass wir hier immer weiter wachsen. Vielen Dank an alle, die uns schon so fleißig unterstützen, ob beim Zuhören oder Teilen und Weitersagen. Wir freuen uns auf die nächste Folge und verbleiben bis dahin mit ganz vielen Grüßen. Ihr Moderatorenteam, Christoph Sochert und ich, Lisa Fitzmann.